So Leute, es ist wieder soweit, wir sind zurück. Und was heißt, wir sind zurück? Ich bin eher wieder da, weil ich bin umgezogen. Und so ein Umzug und ein neuer Job und eine neue Stadt, das ist alles ein bisschen anstrengend, aber wir haben es geschafft, eine alte Folge zu schneiden. Die kriegt ihr heute präsentiert und im Anschluss am Ende der Woche gibt es schon eine neu aufgenommene Folge in dieser Location. Wenn es am Anfang mit dem Hall ein bisschen komisch ist, könnt ihr mir gerne Feedback zugeben. Ich arbeite dran, damit der Sound wieder ein bisschen halbwegs gut wird. Ich hoffe, er ist nicht schlecht, aber ich hoffe, ich kann ihn noch ordentlich improven. Und ja, ab nächster Woche geht es dann wieder richtig regelmäßig weiter. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr uns auch weiterhin treu seid. Und wir sehen uns jetzt in einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 213 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, wir haben die Oscars hinter uns und befinden uns in der täglichen Arbeitsmühle des Standardkinos wieder oder der Streamer. Aber haben die Streamer da draußen denn vielleicht mal was Cooles rausgebracht? Das werden wir jetzt verhandeln. Die Frage ist aber, oder die Aussage ist auf jeden Fall was Interessantes, denn wir sprechen jetzt beide über The Sweet Buddy Problem. Eine Netflix-Serie, die auf einem Buch basiert vom Schriftsteller Liu Cixin. Ich kann es nicht aussprechen. Entschuldigung, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall. Die Buchreihe The Three Body Problems. Im Deutschen heißt der erste Teil, glaube ich, Die drei Sonnen. Ist wie gesagt eine Buchtrilogie und ist in Sachen Hard Science Fiction ganz großes Ding gewesen. Ist ganz groß, hat den Hugo Award gewonnen, für alle, die das nicht kennen. Das ist so ein ganz bekannter Buchpreis. Ich kenne mich in der Szene nicht so aus, aber kommt schon so an den Oscar ran. Ne, es gibt ja in sämtlichen Bereichen immer so den einen Preis und der Hugo ist schon so einer der wichtigsten. Genau, und jetzt hat Netflix sich gedacht, daraus machen wir eine Serie. Und wir haben gestern eine Watch-Together-Party gemacht, wo wir mit mehreren Leuten uns die Serie zusammen angeguckt haben, so synchronisiert. Und am Anfang ist uns aufgefallen, holy shit, da sind ja eine Menge Game of Thrones-Leute dabei. Das macht ja auch vollkommen Sinn, weil die Serie wird
von Weiss und Benioff
von den Game of Thrones-Leuten. Sind die Showrunner. Ja. Und ja, die machen die Serie. Jetzt ist die Frage, Johannes, kann The Three Body Problems, konnte dich das denn abholen?
Ja doch, schon. Was soll ich sagen? Ich kann natürlich die Bücher nicht, fangen wir mal so an.
Ja, ich kann so viel sagen, ich kenne das erste Buch.
Ja. Also haben wir jetzt, warte, kannst du ja schon mal so abholen, haben wir jetzt das ganze erste Buch mehr oder weniger gesehen?
Brauchen wir eigentlich einen Spoiler-Teil? In gewisser Weise schon, weil ich finde, das ist so eine Serie, die, also ich glaube, da könnten sich Leute getriggert fühlen, wenn wir irgendwas aus der Ende der ersten Folge erzählen, dass die dann schon sauer sind oder so. Deswegen mache ich einfach mal einen provisorischen Spoiler-Teil. Wir werden nicht das Ende spoilern, aber wir brauchen halt ein bisschen Kontext müssen wir liefern, ne? Ein bisschen Kontext brauchen wir. Genau. Also ich kann sagen, ich habe das erste Buch gelesen und da es sich um Hard Science Fiction handelt, in dem Buch wird halt sehr viel von diesen physikalischen Vorgängen und also in der Serie werden sehr viele Theorien aufgestellt, Und das Buch geht dann halt den Schritt weiter und erklärt die Theorien noch. Also jetzt nicht unbedingt sehr, also zu trocken, aber hat Science Fiction lebt halt davon, dass wenn man sagt, ja, wir haben hier einen Lichtsprunggenerator und damit können wir schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann sagt Star Wars, ja, legt den Schalter um, ein bisschen bunte Lichter und zack, ist man weg. Und alle sagen einfach, ja, glaube ich euch. Hard Science Fiction geht dann aber hin und sagt, ja, ja, aber ich sag euch jetzt auch, wie der Antrieb funktioniert.
Ganz viel Tech-Gebabbel. 1% der Leute, die den Film gesehen hat, versteht den Scheiß, der Rest nicht und denkt sich so, ja, okay, cool.
Ja, es gibt ja so ein paar Regisseure, die legen da extrem viel Wert drauf, dass alles auch logisch ist. Also da gibt's ja auch so den einen oder anderen Regisseur, der guckt dann, auch der, wenn man historisch arbeitet, dass wirklich alles fast an die historische Akkuratesse ranreicht und dass das alles auch Sinn macht. Und ich bin ja ein großer Freund davon und ich muss hier sagen, anders als im Buch, haben die hier einen sehr guten Kompromiss gefunden, eben zu sagen, okay, wir erklären auch so einige Sachen und deuten an, wie das funktioniert, aber wir übertreiben es jetzt nicht und wir wechseln jetzt nicht zu einer Physikstunde im Abitur oder so. Obwohl eher Universität.
Das hätte ich, glaube ich, auch nicht gut gefunden. So ist das eigentlich wohl ganz gut, weil der hat so ein. Die Serie bringt halt so ein Mystery-Moment, Mystery-Touch mit. Also ist nicht rein Science-Fiction, sondern hat auch. Ja, gut. Ich möchte das schon fast Fantasy-mäßig nennen mit der Apparatur, wo sie reinkommen. Dann haben die wirklich diesen Mystery-Aspekt, da mit den Zahlen und den Morden, Kriminalaspekt. Also das alles so von allen ein bisschen drin, aber im Kern ist es halt eine Science-Fiction-Geschichte.
Ja, genau. Ich fand im Buch auch immer so unfassbar interessant. Das Buch fängt ja auch relativ, also wir starten in der Kulturrevolution von China, wo sozusagen der Ausgangspunkt unserer Geschichte beginnt. Und am Anfang ist alles noch sehr geerdet und ich würde sagen, also es wird natürlich fantastisch, aber man kann sich noch nicht so ganz denken, okay, was passiert hier eigentlich? Das verschleiert der Film alles ganz gut. Man hätte es Richtung Horror biegen können, man hätte es Richtung halt Thriller biegen können mit irgendeiner mörderischen Sekte oder irgendeiner super Geheimorganisation, die halt irgendwie die Menschheit, was weiß ich. Aber es ist dann halt abgebogen Richtung Science Fiction. Die schaffen sich sozusagen so eine Basis und sagen dann von hier aus gehen wir dann Richtung Science Fiction.
Genau, dann haben die diese Game of Thrones-esken Gewaltspitzen. Ja. Also du hast manchmal wirklich wenig und manchmal hast du da so nebenbei so eine Brutalität, die einfach insane hoch ist, wo du denkst, ja, okay. Was mein Problem mit der Serie ist, ich fand Charaktere teilweise echt boring hochziehen, ey. Das sind halt alles Wissenschaftler, wir haben halt so und nehmen dann daneben, dass die Wissenschaftler sind, haben halt die anderen halt irgendwelche Standardcharaktere sind es halt. Nichts Besonderes. Ein paar Charaktere, die verstehe ich die ganze Zeit nicht, dass sie so richtig die ganze Zeit gezeigt werden, bis sie dann ganz zum Schluss irgendwie noch so einen Touch kriegen. Du sagst Dreiteiler, wahrscheinlich werden die irgendwie noch wichtiger für die Zukunft. Wie auch immer das passieren sollte. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur so, damit das Ende noch ein bisschen besser funktioniert. Ja, wie gesagt, ich fand eigentlich nur. Nee, eigentlich mochte ich die meisten Charaktere davon nicht wirklich. Die also, sind mir zu basic gewesen.
Ich kann ja
die
sagen, das Buch arbeitet ja mit viel weniger Charakteren. Hier hat man sich dazu entschlossen, dass man sozusagen unseren Hauptprotagonisten aufsplittet in mehrere Protagonisten. Im Buch ist es einer, der sowohl hier diese Nano-Fäden entwickelt, als auch die Berechnung durchführt für die Mission.
Ja, also, das wäre dann so ein bisschen Mary Sue-mäßig, ne?
Und das ist halt ein Typ. Klassischer Held, würde ich mal sagen. Und
so hier hat man fast so ein Übermensch.
Ja, also, ja, genau. Ist halt. Im Buch kommt das halt sehr gut rüber, weil es halt ein brillanter Wissenschaftler und der wächst halt in der Geschichte. Hier haben wir halt verschiedene Charaktere, die so wachsen, aber dann auch wieder stoppen, weil sozusagen deren Storystrang in Anführungszeichen vorbei ist oder jetzt mal erstmal eine Pause braucht. Und andere Charaktere wirken halt am Anfang so, als wenn die so, hallo, ich bin da, weil ich ein Freund dieser Gruppe bin. Und dann denkst du wirklich die ganze Zeit so, und was machst du hier?
Ja, und dann wird der Charakter auch immer noch wieder gezeigt. Wird so eine Beziehungsebene zwischen den Charakteren auch, die geht ja gar nicht, wenn es sie nicht gibt. Also, weil hier ist ja so eine wichtige Beziehungsebene mit so einem sozusagen doppeltes Spiel. Und Eddie ging mir auch auf den Sack, wie hoch. Eddie war so nervig, da hätte ich gerne alles übersprungen von, weil ich gucke mir die Serie nicht an, weil die Charaktere mir so ans Herz gehen. Klar, die haben ein paar nette, traurige Szenen, ein paar nette, spannende Szenen, aber ja, weiß ich, will ich dann doch lieber den Tech Talk haben, auch wenn die nicht wirklich viel Tech Talk machen. Oder ich will diese krassen Bilder, die Serie hier gibt.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich würde jetzt mal einmal sagen, also guckt euch die Serie auf jeden Fall an, ist eine geile Science-Fiction geile Science-Fiction-Serie, die man tatsächlich für Netflix-Verhältnisse mal tatsächlich einen anderen Ansatz wählt, ja, eine originellere Art eines intergalaktischen Austausches zeigt. Deswegen guckt euch auf jeden Fall so ein bisschen wie Body Problems an. Mir hat sie sehr gut gefallen. Johannes hat sie gefallen mit Einschränkungen. Und ich würde jetzt nochmal so einen ganz kleinen Spoiler-Teil machen.
Ja.
Weil, bitte. Ja, deswegen könnt ihr gerne weiterspringen, wenn ihr den gar nicht hören wollt. Weil, gut, so, Leute sind raus, sind weitergesprungen. Nächstes Kapitel, UH, welcher von uns beiden Filmen auch immer vorgestellt wurde. Aber.
Darf man ganz schnell eine Frage stellen? Relativ am Anfang bringt sich ja die Dingens um.
Ja.
Kriegen wir eine Auflösung, warum die das gemacht hat?
Nein.
Also, das
aber
ist schon.
Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es im zweiten Buch passiert. Ich glaube aber nicht. Oder ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, ich kenne das Buch noch auswendig. Habe ich vor ungefähr gefühlten 5 Jahren oder so gelesen.
Okay. Dann.
Ist aber auch nicht essentiell für die Geschichte.
Sag erstmal, was du. Ja, ich weiß, das ist so ein bisschen ist das so. Der Anstoßgeber.
Also ich kann sagen, was ich bin da zwiegespalten bei den Personen, weil ich finde da zum Beispiel, also wir haben da so eine Gruppe, das sind irgendwie, ich würde mal sagen 2 Frauen, 2 Männer, das sind so die Hauptprotagonisten. Und dann gibt es noch hier unseren komischen Snackboy, der stirbt relativ früh, der ist auch relativ unwichtig, der macht ja auch nichts. Der ist ja einfach irgendwie immer nur dabei. Und ist halt so ein bisschen, fast schon der Comic Relief fast. Hier,
Snackboy, ja, ja.
War
der aber auch in Game of Thrones, oder? In Game of Thrones hat er auch so ein
aber
bisschen in diese Comedic Relief-Richtung.
Ja, natürlich, der war halt so der kleine, dicke Tollpatsch, der nichts kann. Und am Ende hat er dann aber schon seinen Beitrag geleistet. Und hier ist es so, die beiden Männer, also die beiden Frauen sind unsere Protagonisten, ich würde sagen, in 2 Drittel des Films und du denkst die ganze Zeit, ja okay, da ist halt dieser eine Typ, der hat sich verliebt in eine der beiden, aber kann die Liebe nicht gestehen, weil die hat einen Freund und er ist halt eher so der Zurückhaltende und hat so dieses Problem der nicht erwiderten Liebe und dann stellt sich auch noch raus, scheiße, er hat Krebs. Und dann haben wir noch einen farbigen Protagonisten, der ist halt auch eher immer nur der Typ, der sich von One-Night-Stand zu One-Night-Stand schläft. Eigentlich läuft da auch irgendwas mit der anderen, aber er hat sein Leben, er ist halt so dieser Typ, ich lebe ihn hier und jetzt und ihm ist alles
scheiße. Er kriegt in der letzten Folge kriegt er nochmal so eine Aufgabe, mehr oder weniger,
die ich
super witzig finde.
Das ist eigentlich auch genial. Das ist einfach unfassbar genial, weil ich habe nochmal auf dem Buchrücken ich habe den zweiten Teil hier liegen und dann habe ich erst gecheckt, okay, die haben Sachen implementiert, die im zweiten Buch passieren, haben die schon ins erste Buch vorgezogen. Also die letzte Folge ist sozusagen, ich würde mal sagen, so die ersten Kapitel des zweiten Buches. Die haben schon mal sozusagen Sachen introduced. Und da geht's ja wir sind ja im Hard-Spoiler-Teil, es geht ja um diesen Wallbreaker oder Wall irgendwas mit Wall. Irgendwie Wandbrecher. Also auf jeden Fall sind Leute, es wurden anscheinend random Leute der Welt ausgesucht, 3 Leute.
Ja, ich glaube, nicht random, oder? Die anderen also 2 schauten aus, als wenn die das bewusst gemacht haben. Und er ist da irgendwie mehr oder weniger so reingerutscht.
Ja, aber also natürlich nicht es gab irgendein Auswahlverfahren, aber keiner weiß so wirklich wie. Und er ist halt dabei. Und das, die Aufgabe von denen, die Aliens überwachen ja die ganze Zeit die Welt. Die haben ja zwei Supercomputer auf dieser Welt, die die ganze Zeit alles ausspionieren. Und deren Plan ist es jetzt, okay, wir suchen uns einfach drei Dudes aus, die haben alle Befugnisse der Welt und die müssen sich jetzt einfach im Kopf irgendwas ausdenken, weil die Aliens können nicht unsere Gedanken lesen und müssen im Kopf irgendwas ausdenken, wie wir die Aliens stoppen können. Und jetzt steht er halt da und denkt sich ja so, ja scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf, will ich nicht. Das Problem ist natürlich, sowohl die Menschen, die halt gesagt haben, okay, wir glauben denen einfach alles, als auch die Aliens denken sich, ja, vielleicht ist das ja eine Strategie von ihm, das jetzt so zu machen. Und jetzt ist er halt in diesem Ding gefangen, dass er eigentlich alles machen kann, aber er eigentlich gar keinen Bock drauf hat, weil er war ja, die ganze Zeit wird er auch so introduced, er ist ja dieser Lebemensch, dieser leichte Zyniker, alles scheißegal, ich rauche halt mit Joint, ich schlafe halt mit Frauen und lebe so in der Decoy. Ja, genau, und jetzt ist er so in diesem Dingen drin. Und der wird relevant im zweiten Buch.
Ja, habe ich mir fast schon gedacht, weil das sieht auch mit. Also die letzte Folge hat mir richtig gut gefallen mit dem Moment. Weil ich ein bisschen schade finde, nach der Schiff-Folge, die ja schon irgendwie mit so einer krasse bildanschauliche Highlight ist. Oder visuelle Highlight ist. Irgendwie passiert da nichts Großes mehr. Also klar, wir haben noch mal den Raketenstart und so, der auch gut spannend inszeniert ist, aber du weißt ja, wo es hingeht. Man ist sich ja von vornherein schon bewusst, ja gut, also entweder warten die jetzt oder passiert nichts. Und dann passiert halt eins von beiden und dann sieht er sich dann so aus wie, ja, vielleicht ist ein Charakter doch unnötig gewesen.
Vielleicht ja, kommt er auch noch. Das ist ja auch das Gemeine sozusagen so. Also das spielt das Finale ja auch ein bisschen hin. Ich war mir eigentlich, also ich weiß gar nicht, im ersten Buch kommt das nicht vor, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch aus dem zweiten Buch kommt, die Mission. Also im Grunde endet das erste Buch, das kann ich jetzt ja mal so sagen, zum einen damit, dass Madame, ich habe das die Nachricht an die Aliens gesendet, nochmal bei der alten Station ist und sich den Sonnenuntergang anguckt. Haben wir auch in der Serie. Und das finale Kapitel ist halt das Ende auch in der ersten Staffel von wegen hier, guckt euch die ganzen Insekten an. Die haben Pestizide, die überleben das, die sind immer hier und genauso werden wir das auch überleben. Und dann sind die Leute so, ja, wir schaffen das, neuer Mut durch seine Rede. Und dann beginnt halt Buch 2, wo die halt sich diese ganzen Theorien ausspinnen, wie man denn jetzt die Aliens einfach komplett verwirren kann. Weil, was ich ja so genial finde, okay, es gibt diese Theorie, sende keine Signale aus, weil dann kommt wahrscheinlich irgendwer, der stärker ist als du und macht dich platt. Und die Menschen wissen, okay, eigentlich sind wir stärker, bloß wir werden die ganze Zeit halt gemobbt von den Aliens, damit wir uns nicht stärker machen können.
Genau.
Aber, das kann ich ja so sagen, weil es auch schon vorgekommen ist hier, den einzigen Vorteil, den die Menschen haben, ist, erstens können die keine Gedanken lesen, dadurch ist ja dieses komische Projekt entstanden mit den drei Dudes. Die können
lügen.
Und die können nicht lügen. Und das wird tatsächlich noch relevant werden.
Ja, ich meine, du kannst ja die ganze Zeit auf so eine sarkastische Ebene reden.
Und ja, dann verstehen die ja gar nicht. Ja, es gibt ja diese Geheimorganisation, wo auch hier die Mutter zugehört hat und der Milliardär. Ja. Und jetzt haben wir ganz am Ende, sagt er ja, ich will den Typen kennenlernen, also hier einer dieser drei, unser Protagonist, der sagt, ich will den Typen kennenlernen, der auf mich geschossen hat. Und der sagt dann ja, ich bin Teil der Armee von, was weiß ich. Und das wird noch, das wird noch witzig werden. Also was heißt witzig werden, aber das wird noch interessant. Ich mag halt diese ganzen Spielereien, dass man sich in eine Welt denkt und so unfassbar hardcore, also das, was ich viele Star Wars Fans, die dann in Foren sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wir sehen in Frame 38 im vierten Film, dass das so und so funktioniert. Und
soll Disney macht. Das Star Trek sein? Weil ich meine, Star Wars ist ja Science Fantasy.
Ja, aber das meine ich ja genau. Das, was Star Wars Fans ab und zu ausarten, wo sich dann irgendwelche Lager bekämpfen, weil irgendwas nicht Sinn machen kann, weil das im Kanon so nicht ist und anders gezeigt wurde in anderen Filmen und jetzt wieder anders ist. Star Wars ist Science Fantasy. Das ist alles scheißegal. Da machen die halt, weil das schön aussieht und cool aussieht. Punkt. So. Und genau das, was in diesem Forum passiert, dieses in kleinste Kleinigkeiten so Theorien ausnehmen, das macht halt diese Serie. Die nimmt sich halt irgendeine Theorie und dann hat die sozusagen sich selbst Regeln gesetzt und dann gucken die, okay. Und mit diesem Szenario, mit diesen harten Rules-Setup, was könnten die Menschen denn jetzt machen? Und ja, das spielt halt die Serie durch. Was also, macht die Menschheit, wenn in 400 Jahren Aliens kommen und die uns die ganze Zeit in der wissenschaftlichen Fortschritt bremsen?
Kannst du mir noch mal kurz erklären, wo die Menschen beobachten, die Außerirdischen?
Ja.
Da sind ja diese, wie heißen die, Photonen? Schlag mich tot.
Also im Grunde ist es ein Supercomputer, der auf einem Photon platziert ist. Und weil halt ein Photon ein sehr kleines Teilchen ist, sieht man es nicht. Das ist halt, ich glaube, ein elfdimensionaler Quantencomputer. Also Quantencomputer ist ja ein 3-4-dimensionaler Computer. Und das ist halt ein elfdimensionaler Computer, also noch krasser.
Okay.
Weil wir sind ja gerade dabei zu erforschen. Also Quantencomputer gibt's ja und die machen ja auch was. Und wir nähern uns ja auch irgendwie, dass wir irgendwann mal checken, wie die richtig funktionieren und dass die gute Ergebnisse uns liefern und so. Ist ja immer noch ein bisschen random. Wer dazu mehr wissen will, guckt euch Devs an von Garland. Geht genau in die Richtung. Und ja, die haben halt einen 11-mal stärkeren Computer. Ja, die spielen halt Call of Duty 143 schon.
Ja gut, weil irgendwie wird am Anfang mal erzählt, ja, wenn wir einen Teilchenbeschleuniger auf dem Mond bauen, dann brauchen die immerhin 3 Sekunden, um dazu zu wechseln. Hä?
Ja.
Irgendwann mal was erzählt. Ich meine, wenn die trotzdem die Dinge bewegen müssen, die können zwar extrem schnell bewegen,
genau,
um zuzuhören, also immer so ein fliegendes Ohr, muss ich mir vorstellen.
Ja, im Grunde ein fliegender Pixel, der enorm schnell ist und vieles kann. Wir sehen am Ende in einer der Flugzeugszenen aus, dass der sozusagen Sachen visualisieren kann und ganze Autos kontrollieren kann und ja. Genau, also den kann hacken, spionieren, kann alles.
Aber wenn der da ist, kann er ja zu der Zeitpunkt nicht an einer anderen Stelle sein.
Nee, richtig.
Weißt du? Also das heißt, du musst einfach, wenn du wichtige Sachen belaberst.
Deswegen sagen die auch, wir schalten einfach alle Teilchenbeschleuniger gleichzeitig an und die forschen alle gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Zeitabständen. Da muss das Ding, weil das versucht ja sozusagen die Ergebnisse leicht zu verändern, dass die keinen Sinn ergeben. Das ist ja die allererste Szene, wo der sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich hier aus meinem Teilchenbeschleuniger bekommen hat. Das. Und deswegen halt auf dem Mond bauen, dass der noch mehr Zeit verliert, weil immer eines dieser Dinger zum Mond und zurückfliegen muss, um die Sachen zu verändern.
Ja, aber dann kann er ja nicht immer an jeder Stelle der Welt sein.
Genau. Halt.
Ja, okay. Weil irgendwie kam er halt so vor, als wenn er wie bei South Park der Dingens-Dude ist, der ist einfach zu jeder Zeitpunkt an jedem Ort der Welt, wie diese KI in Mission Impossible.
Nee, deswegen sag ich auch dieses harte Regelwerk, weil es gibt dieses Regelwerk. Das kann ich übergleich, das ist extrem krass, ja, die beiden Dinger. Ich habe die zweite Buch noch nicht gelesen. Es wird auch einen Grund haben, warum die genau 2 haben. Also die haben ja gesagt, okay, wir haben 4 gebaut, 2 bei uns, 2 jetzt auf der Erde. Aber es wird ja auch einen Grund haben, warum es genau 2 ist. Zerstören sie vielleicht irgendwann mal 1? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann passieren, kann aber nicht passieren. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht.
Damit die Erde noch besser erschlagen können. Aber ich meine jetzt, wenn die Engländer daran forschen, die Amis daran forschen, die Chinesen, die Russen, die was weiß ich alles irgendwie da an der Lösung forschen, kann ich bei jenen gleichzeitig da sein, um den Scheiß zu verhindern.
Richtig, das ist ja auch deren Plan.
Ah, okay, also Masse statt Klasse.
Masse statt Klasse. Das Problem ist, du hast ja nicht unendlich gute Wissenschaftler und gleichzeitig haben die Dinger ja auch irgend noch eine komische Schattenarmee, die Leute erschießt, die anscheinend zu wichtig werden für das Projekt.
Okay, gut, dann sehe ich ja doch eine Lösung des Problems. Naja, okay.
Wir haben ja unseren armen Typen gesehen, der den einen oder anderen Anschlag überlebt hat.
Naja. Die Menschheit wird im Endeffekt gerettet in dieser Serie von einem Skateboardfahrer. Je nachdem, wie wichtig die Person auch wird.
Naja, Gut, das zu Three Body Problem. Fand ich jetzt mal wieder eine gute Serie von Netflix. Also, man muss ja sagen, teilweise CGI und so, ne? Denkt man sich, okay, sieht weird aus. Weil wir können es ja sagen, wir sind im Hard-Spoiler-Teil, wenn so ein Schiff in Spaghetti geschnitten wird oder in Fusilli, ich habe keine Ahnung, wie die komische Platteform heißt von Nudeln. Also im Grunde Ghost Ship mal 15 oder 20.
Genau, und langsamer.
Das ist schon cool. Aber wenn das Schiff dann so zusammenbricht, ist immer noch cool. Also ich fand das auch cool, als das zusammenbricht. Aber man sieht schon, das CGI extrem das, ne? Also ja. Extrem. Oder wenn da halt ein menschlicher Computer aus mongolischen Soldaten Sachen macht und dann hochfliegt, dann sieht das halt alles, weil das zu viel ist, um alles perfekt zu machen.
Wobei der Affe da aber richtig gut ausschaut.
Ja, Affe war tatsächlich sehr
irgendwie
gut.
Irgendwie, das ist wie bei Umbrella Academy, den Affen haben sie raus.
Die Affen haben sie raus, ja, das stimmt schon.
Pferde und so, keine Chance, aber der Affe, easy.
Ja, die Pferde, wenn die so durch die Menschen reiten bei den Mongolen, das sah keine Wack aus. Weil das so aussieht, als wenn die so durchreiten, wie so in so einem schlechten Computerspiel.
Aber man kann ja sagen, das war ja ein Computerspiel.
Stimmt. Und wir haben ja immer gepredigt, besser, wenn man solche großen Welten zeigt, dass man es wenigstens versucht. Ja, und ich fand's halt geil. Ich fand's gut.
Ja. Und ich mochte auch, dass man so viele Menschen sieht. Weißt du, bei den Star Wars Produktionen, da sagen die immer, wir haben die ganze Stadt hier versammelt, da stehen da 30 Leute. Denkst du so, ja, come on, die ganze Stadt.
Deswegen haben wir auch immer, so, wie heißt das, Mandalorian-Sachen, weil dann sind die immer in so einem Hinterwäldler-Dorf, wo halt nicht mehr als 30 Leute sind.
Ja.
Weil ich stelle mir jetzt so witzig vor, ich habe ganz Coruscant versammelt. Und, 25 Hillbillies und denkst du so, wow, okay.
Nice. Das,
ja.
Hier sieht man zwar, dass die Leute krass kopiert sind. Das sieht man schon ziemlich häufig. Vor allem, wenn man größere Menschenmengen sieht. Aber das ist besser so als.
Ja, die machen wenigstens. Ja, ich finde gut. Genau. Finde ich gut. Sweet Body Problems, großer Freund, fand ich toll. Guckt es euch an, Netflix. Ich meine, insgesamt ist halt auch ganz gut angekommen. Ich glaube, tatsächlich, wo sich Leute dran stören könnten, ist, warum sind denn hier keine Aliens? Wieso sehe ich hier keine Aliens? Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir im zweiten Teil schon Aliens sehen. Oder ob wir überhaupt Aliens sehen werden. Vielleicht ist das auch so ein Ding, 2 Jahre kurz bevor sie ankommen, wir haben die Lösung, bumm, Aliens tot.
Ja. Oder wir haben herausgefunden, dass die Aliens in Wahrheit wir sind. Aus der Zukunft.
Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert.
Ja. Ja, mal gucken.
Mal gucken. Alles klar. So, du hast noch was gesehen oder ich habe noch was gesehen?
Ich habe noch was gesehen. Ich habe was im Horrorbereich.
Das ist gut.
Also ich weiß nicht, ob...
Ich habe was im realen Horror, deswegen machen wir zum Glück. So als witziger Rausschmeißer.
Okay, deins ist ein witziger Rausschmeißer?
Ja, nicht ganz.
Okay, deins ist das Gegenteil von witziger Rausschmeißer.
Ja, eher depressiver Rausschmeißer. Aber mach du mal.
Okay, ich habe einen guten Horrorfilm gesehen, der auf den faszinierend, spannenden und nicht zu wenig erwartbaren Namen hört, Horror Express. Von 1973. Und
mit
ist
scharfen
halt
S.
Horror Express?
Ja, weil damals gab es ja noch 1972.
Na, kann gut sein, dass...
Weil damals gab es ja noch nicht die neue deutsche Rechtschreibung.
Möglich. Also, wie gesagt, auf Freevee läuft der. Also kann man sich auch anschauen, ohne einen Amazon Prime zu haben.
Von?
Mit, dann halt mit Werbung. Ne? Was?
Von?
Wer den Film gemacht hat?
Ja.
Ich habe keinen Plan.
Eugenio Martin.
Nee, nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Christopher Lee da mitspielt und Peter Cushing. Und das ist einfach schon... Also verkaufen wir einen Film automatisch. Und in diesem Film ist es mehr oder weniger so ein bisschen The Thing im Zug. So kann man es am besten beschreiben. Spielt halt irgendwie 1906, 1907, irgendwie so. Und Christopher Lee, ein Archäologe, findet in, boah, ich glaube in China war es, die Überreste von einem aus der, ja, wie sagt er, 2 Millionen altes Lebewesen, so ein halb Mensch, halb Affe. Und er möchte den halt mitnehmen, um den nach, ich glaube, London ist er zu bringen. Und die fahren natürlich mit dem Zug, wie sich das gehört, von Peking nach London.
Also transsibirische Eisenbahn wahrscheinlich.
Ja, genau. beziehungsweise relativ lange unterwegs, auch im relativ kalten Gebiet. Peter Cushing ist da auch im Zug und der ist halt Doktor. Es stellt sich aber heraus, nachdem einer von den Leuten, die halt darauf aufpassen sollen, was mit den Gütern passiert, dass der Typ, der wollte da mal reinluschen, was das für eine komische riesige Kiste ist. Stellt sich heraus, das Viech in dieser Kiste, also der Menschenaffe, der ist doch lebendig. Und dadurch, dass er da eben kurz reingucken wollte, hat er ihn mehr oder weniger befreit. Und dann siehst du halt diese roten Augen, also so einen, ja, theoretisch ist es ein Mann in so einem komischen Suit. Und das sieht gar nicht mal schlecht aus. Also ordentlich creepy. Mit rot leuchtenden Augen. Und daraufhin stirbt halt der Typ und dann geht's halt los, weil sich auf einmal jetzt so ein Monster im Zug befindet und der ganze Zug ist in Aufruhr, aber der Polizeichef sagt, nein, wir halten den Zug nicht an, wir fahren jetzt hier weiter, weil wir sind hier eben nirgendwo, da kann man auch nicht anhalten. Ja.
Okay.
Und dann entsteht da so eine kleine Horrorgeschichte raus. Im Zug ist die Hölle los, so. Viele Leute sterben, weil die angeguckt werden und danach wird es auch so ein bisschen Zombie-artig. Und auch noch so ein bisschen Thing-artig, weil der Viech stirbt im Mittel des Films, aber hat seine Kräfte auf jemand anderen übertragen, der dann zu dieser Art.
Also schon der dann ein bisschen Körperwechslungskörper.
Ja, genau.
Okay.
Es ist ein ganz witziger Film. Das heißt wirklich nichts Großes, der reißt jetzt auch keine Bäume aus. Aber der macht gut Spaß für so eine kleine 1973er Unterhaltung mit bei mehr oder weniger guten Effekten. Ich finde, das wirkt immer irgendwie gruselig, wenn man die Leute mit roten Augen sieht oder die Leute, die halt weiße Augen haben. Das ist so.
Ich glaube, man kann generell mal eine Folge über so alte Horrorfilme machen. Ich habe ich hatte mal eine Liste von alten Horrorfilmen, die ich noch gucken möchte, weil ich die Cover so cool fand. Da waren so Sachen bei wie die Todeskarten des Dr. Schreck oder Nachts, wenn das Skelett erwacht. Und die kannst du übrigens auch wie Horror Express, kann man nicht nur bei Freebie, sondern kann man auch komplett bei YouTube natürlich im Originalton gucken, aber unter Kult Cinema Classics.
Ja. Gut, ich hab's bei Freebie jetzt geschaut, weil ich ihn da gefunden habe. Was ich sagen möchte, ich möchte diesen Film neu verfilmt haben. Ein bisschen angepasst, natürlich ist ein Film von 1973. Ich kann es dir ja vorstellen, wie da mit Menschen geredet wird. Und wenn du in Peking bist, wie viele chinesische Darsteller dann doch noch da mitmachen? Fünf. Und die sind alle nicht wichtig. Alle nur Nebencharaktere. Einer ist ein Dieb.
Okay.
Das ist wirklich so, mitten in Peking nur Briten. Nur Briten laufen da rum. Okay. Ja, 1906 könnte ja vielleicht passen, ne?
Also, ja, die hatten wahrscheinlich einfach keinen Bock in Peking zu drehen.
Wahrscheinlich. Ich hätte gerne diesen Film nochmal mit heutigen Mitteln. Es muss ja kein AAA-Film sein, aber so ein so teuer wie halt so ein Blumhouse-Film ist. Die sind ja auch günstig. Wenn man mit solchen Mitteln so einen Film gemacht, fände ich vielleicht ganz cool. Was ein bisschen nervig ist an dem Film, der hat immer so Shots vom Zug, von außen. Und das ist halt so ein Spielzeugzug,
okay,
der halt über eine Ebene fährt. Und die Ebene ist halt wirklich, da ist halt nichts. Und dann fährt der Zug da. Das ist halt wirklich, du siehst nur so ein Gleis und so. Ja. Ja, eigentlich siehst du nur so ein Gleis und der Zug fährt dann daher. Ist nichts Besonderes. Und darum ist halt weiß und alles in blau gefilmt. Und das, dieser Shot, den siehst du irgendwie 10, 20 Mal. Und er ist nie ein anderer. Ist immer derselbe. Nur halt mal von anderen Seiten. Oder gespiegelt. Es, ja. Das stört ein bisschen. Und das ist so als Szeneübergang, haben die das verwendet. Aber das fällt halt auf nach dem fünften Mal oder so.
Hört sich aber cool an.
Ja, wie gesagt, den neu verfilmt. Genau.
Aber hier nochmal ganz kurz, die Todeskarten des Dr. Schreck habe ich nochmal nachgeguckt. Könnte sogar ein Film für den Schocktober sein. Das ist nämlich eine Anthologie. Und er spielt mit Peter Cushing, Christopher Lee und Upgrade. Donald Sutherland spielt auch noch mit, Junge. Also wir haben da die Riege der Riegen.
Da sind sie einmal alle bei.
Damals war er noch richtig jung. Also
die alle. Waren damals alle noch jung.
Ja, ja, die waren alle jung. Das waren, ja. Ist nämlich ein Prolog und ein 5 voneinander unabhängige Episoden und ein kurzer Epilog. Ja, mal gucken. Gut. Sehr schön. Also für die Freunde von
Im Originalen heißt der Film übrigens Dr. Terrors House of Horrors.
Welcher?
Also die Todeskarten des Dr. Schrecks.
Echt? Das ist ein sehr cooler Name. Dr. Terrors House of Horrors.
Ja.
Ja, kann man auch kostenlos gucken. Ja, mal gucken. Peter Cushing spielt nämlich Dr. Schreck. Ja, sowas, John Sinclair, dann ist John Sinclair eigentlich in Reinform auch sowas. Deswegen, mal gucken. Gut, okay, dann mache ich nochmal weiter. Ich habe nämlich gesehen 20 Tage in Mariupol. Also ein richtiger Feelgood-Film.
Ja, toll.
Ist der Oscar-Gewinner für den besten Dokumentarfilm 2024. Ist am 31. August erschienen, ist von Mstislav Chernov und handelt über die Geschichte zweier Journalisten, die während des russischen Angriffskrieges in der ukrainischen Stadt Mariupol, das ist die Großstadt, die hier am Schwarzen Meer liegt und die einzige Großstadt, die Russland bis jetzt erobern konnte, oder halten konnte, sagen wir es so. Die saßen da halt 20 Tage fest, umzingelt von Russen und haben sozusagen 20 Tage diese Schlacht dokumentiert.
Ach, war Mariupol diese...
Auch mit
dieses
dem,
Werk, wo
ja,
die...
Ja, mit
die
dem Eisenwerk. Mit dem,
ja, okay.
Wo die letzten Kämpfer eingeschlossen waren. Genau. Mhm. Das war die Schlacht und... ja, was soll ich sagen? Also wir verfolgen halt sozusagen 20 Tage lang auch ein bisschen den Verfall der Gesellschaft in der Stadt, weil ich meine, so ein Krieg, am Anfang schrillen die Sirenen, Leute versuchen zu fliehen, einige kommen auch noch raus und wenn die dann eingekreist sind, dann geht halt alles so ein bisschen, alles wird halt weniger, ne? Nahrung, Wasser, Hygieneartikel und am Anfang hieß es ja noch von den Russen, es wird nicht auf Zivilisten geschossen. Und ja, der Film zeigt dann doch relativ eindrücklich, dass den Russen relativ schnell die Geduld abgehanden gekommen ist und dass so ein flächendeckendes Bombardement von Wohngebieten, Krankenhäusern etc. ganz normal war. Ja, und der Film schafft es dann halt wirklich einfach Gewaltspitzen zu zeigen, einfach, dass die Gräueltaten des Krieges ungeschönt, unzensiert sozusagen dem Zuschauer ins Gesicht zu werfen und zeigt auch wirklich, wie immer mehr die Hoffnung und die Zuversicht und der Mut der Zivilbevölkerung dahin schwindet. Ist sehr sehr trauriger Film, sehr heftiger Film. Ist wahrscheinlich ein Film, den sich viele Journalisten angucken sollten. Wie richtige Kriegsabdeckung funktioniert hier von Journalisten. Da waren auch tatsächlich bei den einzigen Journalisten, die sozusagen in der Stadt geblieben sind und dann mit dem ganzen Filmmaterial am letzten Tag sozusagen kurz vor der Einnahme der Stadt, ich meine, dieses Eisenwerk ist später dann noch gefallen, aber mit dem Roten Kreuz, mit dem Konvoi flüchten konnten. Und ja, es ist halt todeserschreckend. Also Man sieht sehr viele.
Das sind nur zwei Leute gewesen?
Jetzt sind zwei Leute gewesen, genau. Zwei Journalisten, also ukrainische Journalisten. Also
den ich die ganze Zeit sehe auf den Bildern und halt der Kameramann davon.
Ja, die haben beide, also man sieht beide auch in der Dokumentation. Die haben halt beide Kameras dabei und das waren noch die Leute, die, bis sie halt kein Netz mehr hatten, versucht haben, immer Informationen rauszusenden an die Redaktion. Und dann sind dann halt so Sachen, die halt wirklich um die Welt gegangen sind, von der Bombardierung von Wohnhäusern über die Bombardierung des der Geburtenstation, die ja riesig groß durch die Presse gegangen ist. Und das ist auch ein Film. Ich habe ja letztes Mal noch gesagt, man sollte immer wissen, wie die Wurst gemacht werden ist, und man sollte vielleicht sich mit solchen Themen beschäftigen. Bloß hier ist alles so ungeschönt, dass das viele Leute wahrscheinlich gar nicht durchhalten, würde ich schon sagen. Also wer da gar keine Berührungspunkte mit hat, ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Film dafür ist, den so zu gucken.
Hattest du den im Kino gesehen oder wo kann man den
gucken? Den hatte ich gesehen, den kann man bei in der ARD gucken.
Ah, ARD Mediathek, okay.
Yes. Den kann man in der ARD Mediathek sehen. Wie gesagt, sehr heftiger Film. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Man sollte kein Problem damit haben, tote Kinder zu sehen. Deswegen, 20 Tage Mariupol ist unfassbar faszinierender und grausamer Film und sollte aber zeigen, dass wir vielleicht nicht unbedingt diesem netten russischen Oligarchen freie Hand geben sollten bei dem, was er da unten tut.
Da unten? Ja.
Vor unseren Toren Europas, sagen wir es so.
Ja. Ja. Ja, richtig. Richtiger Stimmungskiller.
Ja, richtiger Stimmungskiller, ich weiß. Das ist echt nicht so
der Langspielfilm. Nee,
ja, ja, der dauert 94 Minuten.
Okay. Ja, es gibt ja immer auch
Es gibt mehrere Szenen, also über die Jahr. Es gibt Kurzfilme davon. Es gibt auch, wie gesagt, in den Nachrichten von den beiden, alles, was man über Mariupol, alle Bilder, die sozusagen aus der Stadt kommen, kommen von den beiden. Ich hab ja in den ersten Tagen super viel auch so N24 und Welt und was weiß ich, diese ganzen Tagesschau 24, diese ganzen Sender gesehen, weil da lief ja wirklich wochenlang nichts anderes als 24 Stunden Ukrainerkrieg. Und da waren halt auch super viele Bilder von diesen beiden Journalisten, die halt versucht haben, irgendwie diese Kriegsverbrechen auch aufzuklären, weil da geht's ja auch um was. Und da gibt's auch ganz viele, also man könnte jetzt die russischen, wie sagt man, Propagandisten und russischen Hardliner würden jetzt sagen, weil in dem Film kommen auch häufiger mal Ärzte und Soldaten und sagen, hier, kommt mal mit, ich zeige euch, was der Russe gemacht hat. Und dann sieht man halt Menschen da auf dem OP-Tisch verenden und dann könnte man sagen, ja, das ist populistisch oder das ist
Ja, aber wenn es passiert ist, dann.
Ja, es ist halt passiert. So, was willst du machen? So, es ist halt passiert. Das ist ja kein Schauspiel, was dahinter ist. Es ist halt eine Dokumentation. Und die beiden dokumentieren, was da passiert ist. Und es ist einfach nur Menschen verachten, was da passiert ist. Ja. Guckt euch 20 Tage Mariupol an, wenn ihr vielleicht nicht gerade gegessen habt und ein bisschen psychisch gerade auch gefestigt seid und euch mit dem Thema beschäftigen wollt. Ja. Und alle Leute, die hier krass Putin schreien und die sollten verpflichtet sein, den Film zu sehen. Die hier sagen, Militäroperation, total tolle Idee, total, was weiß ich. Ne? Ich mein, haben wir ja bei der Heute-Show heute noch gesehen.
Dass da Leute
wie viele Verwirrte in Deutschland rumlaufen.
Ja, gut, 25%, wie viel sind's? Kann man googeln. Und da gibt es auch eine Grauziffer gibt es auch noch. Wie viele Verwirrte es gibt in Deutschland. Genug. Ja. Aber der große Vorteil ist, die sind noch nicht an der Macht. Das ist vielleicht nochmal.
Ja, deswegen immer gegenhalten, Zivilcourage, Pro-Demokratie. Weil wir können diese schönen Horrorfilme, Three Body Problem und was nicht, das kannst du nicht in einem faschistischen Regime gucken. Stell dir mal vor, Hitler wäre heute noch an der Macht, dann würden wir jeden Tag Heimatfilme im Kino gucken.
Ja,
Hallo? Das wäre wohl wirklich schlimm. Ja, für alle Kunstschaffenden. Generell, totalitäre Regime sind immer generell schlimm für alle Kunstschaffenden, weil der Typ, der oben ist, hat meistens immer nur so ein, zwei Favoriten in Sachen Kunst und alles andere ist halt scheiße. Und dann hast du halt gelitten, wenn du halt andere Kunst machen willst. Unser Podcast hätte gelitten, weil hätten wir mal irgendwas gesagt gegen irgendein staatstreues Kunstwerk, dann wären wir auch weg.
Höcke ist hässlich.
Okay. Höcke ist hässlich. Das ist ein schönes Schlusswort. Deswegen, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen aufheitern wollt, die ganze Stimmung, dann lasst doch trotzdem gerne einen netten Kommentar bei. Schreibt doch gerne positive und negative Kritik. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Könnt ihr uns auch gerne schreiben auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr finden könnt bei www.medienkneipe.de. Da findet ihr auch alle Folgen. Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Es gibt so viele Wege, uns zu erreichen. So, das soll es für diese Woche auch gewesen sein. Nächste Woche weiß ich gar nicht, was ansteht.
Ich kann mal ganz kurz reingucken.
Also ich weiß, dass Ghostbusters jetzt erschienen ist und die alle den richtig scheiße finden oder nicht, zumindest nicht gut.
Also deswegen, theoretisch auch Dream Szenario gestartet, aber Dream Szenario kriegt bei uns einen Monat später erst den Release.
Also ja, cool. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo das Ganze hinführt.
Nächste Woche startet nicht so viel Interessantes. Ich meine, Chantal im Märchenland, Club Zero, One Life und kleine schmutzige Briefe.
Ja, dann schlagen wir uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal mit Streamern durch. Wir haben auf jeden Fall irgendwas Cooles dabei. Mal gucken, ob nächste Woche ein Podcast kommt, weil ich ziehe um. Ihr wisst ja selber, Internetverbindung, Setup, alles aufbauen, das ist alles nicht so einfach. Deswegen nehmt uns nicht böse, wenn es nächste Woche mal ausfallen sollte. Aber ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder in aller Frische. Und bis dahin, angenehme Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.